Willkommen beim Podcast Gesundheitspolitik im Fokus. Mein Name ist Heike Scholten. Unser Thema heute: der Zugang zu innovativen Therapien. Innovative Therapien unterscheiden sich von herkömmlichen Behandlungen, weil sie oft zielgerichtet für eine jeweilige Krankheit und manchmal maßgeschneidert für einzelne Patientinnen und Patienten, die von schweren Krankheiten wie Krebs oder seltenen Krankheiten betroffen sind, hergestellt werden. Im Gegensatz zu klassischen Therapien setzen innovative Therapien auf Heilung und Regeneration. In der Regel sind sie hochwirksam, aber auch ressourcenintensiv. Das stellt die Akteure im Gesundheitswesen vor neue Herausforderungen. Hersteller, Leistungserbringer und Behörden arbeiten daran, Lösungen für die drängenden Fragen zu finden, die letztlich den Zugang ermöglichen. Doch wo steht die Bevölkerung in dieser Frage? Ich freue mich, heute darüber mit Urs Bieri zu sprechen. Urs Bieri studierte Politik- und Medienwissenschaften an der Universität Bern und ist seit 2016 Co-Leiter und Mitglied des Verwaltungsrates des renommierten Meinungsforschungsinstituts GFS Bern. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sind Themen rund um das Gesundheitssystem der Schweiz. In zahlreichen Studien geht er den Stimmungen in der Bevölkerung zu gesundheitspolitischen Fragen auf den Grund. So auch in der aktuellen Studie zum Thema Solidarität und Zugang zu innovativen Therapien für die Schweizer Niederlassung des global tätigen Pharmaunternehmens Bristol-Myers Squibb. Herr Bieri, herzlich willkommen. Schön sind Sie da.
Ja, besten Dank. Ich freue mich.
Wo stehen denn die Bürgerinnen und Bürger, wenn es um den Zugang für Patientinnen und Patienten zu diesen neuen innovativen Therapien geht? Oder anders gefragt, welches sind die wichtigsten Resultate, die Sie aus Ihrer Bevölkerungsbefragung ziehen können?
Das Schweizer Gesundheitssystem, die Gesundheitsdiskussion ist gesellschaftlich höchst relevant, ist auch politisch stark aufgeladen und die Bevölkerung spürt beide Welten, wenn sich solche Fragen diskutiert und für sich überlegt, wo die Reise hingehen soll. Wichtig ist der Zugang, ein Zugang, der für alle gegeben sein soll. Wichtig ist auch ein Kosten-Nutzen-Verhältnis, das zwar hohe Kosten beinhaltet, das sieht die Bevölkerung, aber auch einen hohen Nutzen verspricht und immer wieder einlöst. Und schlussendlich soll das System auch Solidarität ermöglichen in einem sehr weitgehenden und breiten Sinne. Und diese neuen Therapien werden auf all diesen Dimensionen beurteilt. Sie sind teuer, das sieht die Bevölkerung so. Sie sollen allen Zugang gewähren und sie sollen diesen Solidaritätsaspekt nach wie vor hochlegen. Das sieht die Bevölkerung und erwartet die Bevölkerung auch als Anforderung an die Politik, aber auch an Anbieter dieser neuen Therapien.
Also eine hoch aufgeladene Diskussion, nehme ich mal mit als ein Stichwort. Was hat Sie am meisten überrascht an den Resultaten?
Bis jetzt war die politische Diskussion, auch die Diskussion in der Bevölkerung, sehr stark individuell orientiert. Man erwartete einen Nutzen für sich selber, eine Krankheit, die man geheilt oder zumindest gelindert haben wollte. Und wenn ein Medikament oder eine Behandlung funktionierte, war man auch bereit, dafür einen Preis zu zahlen. Wenn der Preis sehr hoch ist, wie bei innovativen Therapien durchaus denkbar, genügt dieses Versprechen nicht mehr. Und die Bevölkerung ist in der Lage, und das finde ich das Erstaunliche, auch einen langfristigen, auch einen systemischen Nutzen mitzudenken und nicht nur zu überlegen, nützt das mir, heilt das mich, sondern sich auch zu überlegen, was sind die positiven Folgen für die Gesellschaft? Können Personen wieder ins Arbeitsleben integriert werden? Sind sie dadurch wieder in der Lage, auch zivilgesellschaftliche Aufgaben wie Betreuung von betagten Personen, von eigenen Elternteilen zu ermöglichen? Das wird auch gesehen und anerkannt und gilt auch als Vorteil dieser innovativen Therapien, wenn sie eben nützlich sind, sprich erfolgreich.
Also der solidarische Nutzen.
Der solidarische Nutzen auch in einem langfristigen Sinn, in einem zeitlich langfristigen Sinn. Und das ist eine neue Diskussion. Da stand tatsächlich, dass die Bevölkerung in der Lage und auch willens ist, dieses Element mitzudenken.
Kommen wir später ganz sicher noch darauf zurück, sowieso. Bevor wir uns aber vertieft mit den Resultaten zum Zugang zu innovativen Therapien und personalisierter Medizin beschäftigen, lassen Sie uns noch einen Blick auf die Hintergründe werfen, auf die Hintergründe dieser Aufgeladenheit in der Diskussion, welche die Perspektiven der Bevölkerung ja eben auf die Gesundheitsthemen prägen. Wir sehen, dass 84% der Befragten die Solidarität im Gesundheitssystem für sehr oder eher wichtig halten. Die Solidarität ist also ein zentraler Wert für die Menschen, wenn es um ihre Gesundheit geht, und zwar unabhängig von Geschlecht, Alter, Sprachregion oder parteipolitischen Bindungen. Wieso hat denn diese Solidarität so eine zentrale Bedeutung?
Solidarität ist nicht nur für sich selbst ein Wert, sondern hat durchaus auch einen eigenen Nutzen oder einen eigenorientierten Gedanken. Schlussendlich haben wir ein Versicherungsmodell, das auch auf Solidarität als Prozess aufbaut. Ich zahle wenig, gebe damit auch einen Teil an andere, welche diese Leistung dann irgendwann beziehen. Ich hoffe natürlich, dass ich die Leistung selber möglichst wenig oder gar nicht nutze. Und entsprechend ist dieser Versicherungsgedanken gerade beim Gesundheitswesen sehr stark Teil dieser Solidarität. Ich sichere mich ab, ich sichere mein Risiko ab, gerade auch für sehr teure innovative Therapien, und es ermöglicht mir, auf ein System oder auf Therapien zurückzugreifen, die ich alleine ohne diese Solidarität gar nicht zahlen könnte. Und Solidarität funktioniert dann sehr gut, wenn ich mich selber als Teil der Gruppe sehe, welche diese Solidarität erfährt.
Werden die Bürgerinnen und Bürger gefragt, ob sie der Meinung sind, dass alle den gleichen Zugang zu Gesundheitsleistungen haben, zeigt sich ja ein etwas anderes Bild. Zwar empfinden 55% ja, doch 43% sehen das eben auch anders. Ist dieses 43-55% Resultat ein Hinweis darauf, dass es auch Zweifel an der Umsetzung von Solidarität im Gesundheitswesen gibt?
Also grundsätzlich Solidarität natürlich ein Oberbegriff, ein Herr Gedanke, welcher in diesem System auch angelegt werden soll. Eben alle sollen profitieren, finanzieller Aspekt soll keine Rolle spielen. In der Realität ist das natürlich schon jetzt nicht mehr so. Die Krankenversicherung unterscheiden zwischen Grundversicherung, Grundleistungen und zusätzlich versicherbaren Privatleistungen oder Überversicherungsleistungen. Ich habe eine mehr oder weniger hohe Franchise, ich habe einen Selbstbehalt, und das alles verschiebt natürlich ein Teil dieser finanziellen Solidarität zu mir selber, und schlussendlich spielt auch in diesem Gesundheitssystem Geld eine Rolle. Ich kann mir bessere, mehr teurere Zusatzversicherungen leisten, ich kann mir allenfalls eine höhere oder tiefere Franchise leisten, die ich mir einkaufe mit höheren oder tieferen Beiträgen, und da hilft Geld ganz grundsätzlich. Die Bevölkerung spürt das auch, dass Geld hat tatsächlich auch ein Entscheidkriterium schon jetzt ist, indem sie gewisse Leistungen nicht oder eben nicht immer oder nicht so umfangreich, wie sie das möchte, beziehen kann. Und das führt auch durchaus zu einem kritischen Diskurs in der Bevölkerung, in dem Solidarität im Grundsatz nicht hinterfragt wird als Wert, sondern hinterfragt wird, ob sie tatsächlich so vollständig gegeben ist, wie man sich das gerne wünscht.
Also ich glaube, wenn ich Ihre Resultate richtig gelesen habe und die 43% sehe, die ja eben nicht daran glauben, dass alle den gleichen Zugang haben, dann zeigt sich ja dieses Bild besonders akzentuiert in der Romandie. Warum ist das so?
Es ist tatsächlich eine eher neuere Entwicklung, die wir in den letzten wenigen Jahren beobachtet haben. In der Westschweiz haben wir zwei Effekte, die sich hier vermutlich verstärken. Auf der einen Seite ist die Westschweiz rein auf der wertetypologischen, auf der politischen Ebene linksorientierter als die Deutschschweiz. Es gibt da ein anderes Verständnis, was insbesondere die Rolle des Staates ist. Der Staat soll stärker intervenieren, gerade in Gesundheitsfragen, und damit auch mehr finanzielle Verantwortung übernehmen, Teil von Umverteilung sein zwischen Arm und Reich. Das ist die eine wichtige Diskussion. Die andere wichtige Diskussion sehen wir eigentlich seit den Wahlen 2023. Es gibt gerade in der Westschweiz eine deutlich stärkere Kaufkraftdiskussion, die auch stark getrieben ist durch starke Kommunikatoren. Ich erinnere an die Gewerkschaft, die mit ihrem Präsidenten eine auch in der Westschweiz stark verankerte Figur hat. Das prägt den politischen Diskurs, und diese beiden Ebenen, Kaufkraft und im Grundsatz eher linksorientiertes Verständnis, führt augenscheinlich dazu, dass man genau hier bei dieser Abnahme in der Solidarität kritischere Fragen stellt und vielleicht auch kritischer ist, ob das System, wie es jetzt ist, überhaupt noch funktioniert.
Sie sprechen ja in dem Kontext von einer Verschiebung hin von einer Leistungs- zur Kostendebatte. Vielleicht können Sie das nochmal genauer erläutern, was damit gemeint ist. Und die Frage ist ja dann, besteht die Möglichkeit, dass dieser Fokus eben nicht auf der Romandie bleibt, sondern dass wir diesen Trend dann möglicherweise eben auch gesamtschweizerisch in Zukunft haben werden?
Das Gesundheitssystem in der Schweiz, nicht nur bei innovativen Therapien, sondern ganz grundsätzlich, wird sehr stark auf diesen beiden Ebenen diskutiert. Es gibt auf der einen Seite die Kostenebene. Die Kosten gelten als ausgesprochen hoch in diesem System. Nicht nur die Prämien, sondern auch die Leistungen, sofern sie dann bezogen werden. Auf der anderen Seite ist das genau gleiche, aber auch beim Nutzen beobachtbar. Man sieht den Nutzen, man hält das schweizerische Gesundheitssystem als qualitativ sehr hochwertig. Man will auch diesen Nutzen, wenn die Kosten schon so hoch sind, und man will diesen Nutzen auch beziehen können. Das sind so die Grundpfeiler in dieser Denkhaltung, die Diskussion aus Sicht der Bevölkerung seit 20, 30 Jahren sehr stark auch alimentieren. Wenn einer dieser Pfeiler unter Druck ist, wird es tatsächlich schwierig. Wenn die Kosten in der Wahrnehmung höher sind als das Leistungsversprechen, da stellen sich kritische Fragen. Wenn an den Leistungen geschraubt wird, wenn man sie kürzen will, stellen sich die gleichen kritischen Fragen. Und man sieht das immer wieder auch auf nationaler Ebene an Abstimmungen. Wir hatten eine Abstimmung zum Managed Care, ist jetzt ein Weilchen her, als man die arztfreie Arztwahl einschränken wollte. Es gab ein klares Nein, das ist eine Kürzung auf der Leistungsseite. Wir hatten jetzt zwei Initiativen letztes Jahr, eine aus der Mitte, die eher mit Kostenbremse argumentiert hat und allenfalls auch dort Leistungskürzungen bedingt hätte. Zumindest war die Befürchtung so. Wir hatten auch eine ESP-Initiative, die ein Umverteilungscharakter hatte und bei den Kosten quasi Befürchtungen ausgelöst hat, und sofort kam ein deutliches Nein an der Urne. Und das ist relativ typisch für diese Diskussion. Wenn es natürlich eine Sprachregion, wie wir ins französischsprachigen Schweiz sehen, die Kosten immer stärker in den Vordergrund stellt, wird auch genau diese Kritik immer stärker, und es wird noch schwieriger, über Reformen nachzudenken, die immer in dieser Balance Kosten oder Leistungen funktionieren müssen und davon ausgehen, dass, wie es jetzt ist, Kosten und Leistungen noch annähernd korrekt gleichermaßen funktionieren. Das hinterfragt wird, wird es schwierig.
Kommen wir zum Zugang zu innovativen Therapien und zu möglichen Zugangskriterien. Im Falle von hochwirksamen, aber auch sehr teuren Therapien sind sich die Befragten ja einig. 84% geben an, dass alle Bürgerinnen und Bürger, wenn sie den Zugang brauchen, eben auch den Zugang bekommen sollen. Außerdem sollen genau da eben nicht die Kosten darüber entscheiden, ob eine Patientin oder ob ein Patient die Therapie erhält. Was sind die Gründe? Was sind die Motive hinter dieser doch ziemlich geschlossenen Haltung, dass hier alle gleichberechtigt werden sollen?
Wenn wir diesen Triangel wieder anschauen, Zugang auf der einen Seite als wichtiges Konstrukt, Solidarität als wichtiges Konstrukt und auch Kosten-Nutzen, wo eben auch Nutzen im Vordergrund steht, adressieren heute innovative Therapien natürlich diesen Triangel ideal. Zugang wird gewünscht, auch für innovative Therapien. Solidarität bleibt wichtig, auch wenn ein hohes Preisschild dahinter stehen kann. Und solange diese Therapien halt wirklich das Nutzenversprechen auch einhalten, ist man auch bereit, die Kosten schlussendlich zu tragen. Und genau so spürt die Bevölkerung oder erwartet die Bevölkerung auch den Nutzen von innovativen Therapien. Sie erwarten sehen einen hohen Nutzen. Entsprechend will man diese Therapien. Und schlussendlich wirkt auch noch mit, die Bevölkerung weiß, wir leben in einem reichen Land und ein reiches Land soll sich das leisten können.
Wo sehen Sie denn dennoch Aspekte oder Potenziale, die eben den Zugang zu innovativen Therapien allenfalls beschränken könnten? Ich glaube, in Ihrer Studie zeichnet sich an der einen oder anderen Stelle doch auch ab, wenn es um Verhaltensaspekte geht, dass man da vielleicht doch genauer hinschaut.
Es ist tatsächlich so, gerade wenn das Preisschild sehr groß ist, ist Solidarität nicht bedingungslos. Man hat Angst vor diesen sehr hohen Kosten, individuell sowieso, aber auch systemisch. Man ist unsicher, ob das schweizerische Gesundheitssystem das tatsächlich tragen kann, insbesondere wenn plötzlich sehr viele solche Therapien beziehen wollen. Und entsprechend ist man so ein bisschen in der Ambivalenz, wie weit man tatsächlich diese Therapien auch anbieten kann und anbieten soll. Darum ist auch der Zugang nicht bedingungslos aus Sicht der Bevölkerung, ist mit gewissen Einschränkungen verbunden, nicht finanzieller Natur, das ist sehr wichtig, aber in Bezug auf Gesundheitszustand, insbesondere verbleibende Lebensdauer, auch ein bisschen in Bezug auf Alter, wobei wir hier von sehr hohem Alter sprechen als Zugangskriterium, insbesondere auch in Bezug auf Lebensstil, also die Bevölkerung erwartet auch ein adäquates Verhalten von Personen, die solche Therapien beziehen. zum Beispiel Mitarbeit während der Therapie, aber auch nach der Therapie. Und das sind alles Elemente, die aus Sicht der Bevölkerung mitentscheiden dürfen, nicht allein entscheiden dürfen. Kosten sollen dies auch nicht.
Werfen wir einen vertieften Blick auf den Zusammenhang zwischen Kosten und dem Zugang. Während 46% der Befragten fixierte Kriterien fordern, sind sich 82% der Befragten einig, dass allfällige Zugangskriterien ausschließlich medizinisch begründet werden sollen. Kostenargumente und Kostenobergrenzen werden also abgelehnt. Interessant in diesem Zusammenhang erscheinen mir aber noch zwei Punkte. Zum einen, obwohl die Kostendiskussion zurzeit dominiert, wir haben es gehört, sind lediglich 46% der Befragten der Meinung, dass eine Therapie mit Kosten über 150.000 Franken nur Menschen, die jünger sind als 80 Jahre, zur Verfügung stehen soll. Sie haben das indirekt gerade schon bereits angesprochen. Da geht es darum, wenn man besonders alt ist. Aber kann daraus generell geschlossen werden, dass das Alter nicht über den Einsatz einer Therapie entscheiden soll?
Also das Alter alleine nicht, es ist auch die verbleibende Lebensdauer, die Lebenserwartung aufgrund des Krankheitsbildes, das Alter auch, aber auch eben das Mitarbeiten an einer möglichen Therapie oder Therapieform während und nachher, die hier mitentscheiden sollen. Und in der Summe ist man bereit, gewisse Entscheidkriterien mitzudenken. Es bleibt aber dabei, der Zugang ist absolut zentral, die Solidarität ist ein wichtiges, wegleitendes Element im Entscheidmechanismus, beides Element. Sind vermutlich wichtiger als beispielsweise das Alter.
Darf ich noch nachfragen, wieso Sie auf die 80 Jahre gekommen sind?
Schlussendlich ist das eine sehr hypothetische Größe. 80 Jahre stipuliert, dass man kurz vor Lebensende steht, und das war hier auch die Absicht.
Wo soll denn die Politik, wenn sie dem Ansinnen der Bevölkerung folgt, ansetzen beim Thema Kosten und Zugang?
Also ganz wichtig ist schlussendlich, der Staat ist nicht Entscheider für die individuelle Leistung. Dort hat aus Sicht der Bevölkerung der Staat gar nichts zu suchen. Wenn es wirklich darum geht, erhalte ich eine Therapie oder nicht, im Individuellen entscheidet das mein Arzt, meine Ärztin, idealerweise zusammen mit mir, vielleicht noch mit einer medizinischen Drittmeinung, aber dann ist dann fertig. Die Politik hat in diesem Entscheid eigentlich gar nichts oder sehr wenig zu suchen. Und entsprechend ist
Können Sie das gerade noch besser begründen?
Wenn man den individuellen Entscheid ansieht, sieht man, dass der Arzt, die Ärztin mitsprechen soll, dass ich selber als Patient, Patientin meine Mitsprache haben will und damit eigentlich ein rein medizinischer Entscheid getroffen werden soll. Die Politik entscheidet nicht nach medizinischen Kriterien. Man erwartet oder befürchtet insbesondere eben, dass die Politik nicht nach medizinischen Kriterien, sondern nach anderen, beispielsweise nach Kostenkriterien entscheidet, und entsprechend ist man sehr vorsichtig zur Rolle des Staates. Der Staat soll hier nicht den Zugang regulieren, sondern er soll die Finanzierung sichern. Und das sieht man dann aber sehr zentral als Aufgabe der Politik und auch des Staates.
Was ja letztlich auch mit dem Vertrauen zu tun hat. Also man kennt sich selber, man kennt den Arzt, man kennt das Fachpersonal am besten, und dort verortet man dann eben auch dementsprechend den Entscheid.
Es hat einerseits mit genau diesem Vertrauen zu tun, andererseits aber gegenteilig mit dem Misstrauen gegenüber allen Organisationen, welche eben nicht Teil dieser Abklärungen und dieser Behandlungen sind. Und der Staat ist da sichtbar eine davon.
Der Staat ist sichtbar einer davon. Ich glaube, die Kassen gehören auch dazu. Also die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich auch nicht, dass die Kassen darüber entscheiden, ob die Therapien dann de facto auch verordnet werden. Und man könnte ja jetzt sagen, das sind ja Institutionen, die ein bisschen so die Umwälzer sind für die Solidarität. Und es lässt sich ja vielleicht da auch nachfragen, was denn die Kassen respektive die Behörden, die alle ihre Funktionen haben, machen können. Nicht um dann den Entscheid zu fällen, aber um vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, was den Zugang zu innovativen Therapien anbelangt, erreichen könnten.
Also wie Sie zu Recht sagen, all diese Organisationen haben eine sehr unterschiedliche Rolle. Schon jetzt im aktuellen Gesundheitssystem, ein Staat, welcher ein Regulativ vorgibt, Krankenkassen als Teil des Kontrollmechanismus, auch der Wirkungsanalyse, und da gibt es noch alle Anbieter und Umsetzer dieser Behandlungen. Und jede Gruppe oder jede Organisation hat mit ihrer unterschiedlichen Rolle auch einen unterschiedlichen Hut, eine unterschiedliche Parteilichkeit. Und die Bevölkerung weiß das, kennt das, hat auch selber eine solche Rolle. Als direkt betroffene Person will ich schlussendlich einfach mindestens Linderung erfahren oder geheilt werden. Und die Bevölkerung anerkennt auch, dass in der Summe das Schweizer Gesundheitssystem überhaupt noch finanzierbar und mit wirksamen Therapien und Leistungen quasi versetzt ist. Und darum, die Bevölkerung ist bereit, dieses Rollenverständnis zu anerkennen, sich selber auch eine solche Rolle zu geben im individuellen Entscheid, aber eben auch zu anerkennen, dass eine Krankenkasse Teil des Kostencontrollings, auch Teil der Wirkungsanalyse ist, dass ein Staat Teil dieser Regulierung, allenfalls auch Umverteilungsaspekte ist und dass die Politik versucht, irgendwie mittels Reformen das System am Laufen zu erhalten. Aus Sicht der Bevölkerung soll aber jeder diese Organisationen idealerweise auf ihrer eigenen Spielwiese bleiben und sich nicht gegenseitig oder sogar gegeneinander quasi Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel ein individueller Behandlungsentscheid durch eine Krankenkasse, aber auch nicht durch den Staat.
Ich komme nochmal zurück auf den Punkt, dass eben ausschließlich medizinische Gründe darüber entscheiden, ob die Therapie zum Einsatz kommt. Angereichert wird ja das, dass eben auch 86% der Meinung sind, dass bei der Kostendiskussion, über die wir ja die ganze Zeit reden, oftmals eben auch vergessen wird, Sie haben es schon angesprochen, dass eben langfristig gespart wird. Also in einem solidarischen Akt, der impliziert dann eigentlich auch langfristiges wieder zurückbekommen, also geben und nehmen. Weil eine Patientin, ein Patient nach erfolgreich abgeschlossener Therapie wieder arbeiten kann und dann dementsprechend nicht mehr auf Sozialversicherungsleistungen angewiesen ist oder weil eine Patientin oder ein Patient länger lebt und der Wirtschaft, das klingt jetzt vielleicht etwas Nutzen kalkuliert, aber ja, das gehört eben auch zur Solidarität, wieder als Arbeitskraft länger zur Verfügung steht oder die Gesellschaft als Steuerzahler unterstützt. Bedeutet dies, dass der Fokus in der Diskussion für die Bevölkerung zu stark auf dem Preis bzw. den Kosten einer Therapie oder Maßnahme liegt, anstatt den breiten Nutzen im Auge zu haben? Also Stichwort auch so ein bisschen Silo-Denken?
Ich glaube, im Moment ist genau dort ein Umdenken in der Bevölkerung. Man hat ein viel breiteres oder entwickelt ein viel breiteres Verständnis dafür, wo solche Therapien wirklich Wirkung entfachen können. Bis jetzt war das sehr individuell. Man fühlte sich geheilt oder die Krankheit war gelindert und man ist jetzt absolut bereit, weil eben das Preisschild sehr hoch sein kann, diesen Nutzen auch sehr viel breiter zu sehen, auch sehr viel breiter zu diskutieren. Das scheint mir eine neue Entwicklung in der Bevölkerung, fand und findet im Moment in der politischen Diskussion wesentlich weniger statt, wurde auch in einer Abstimmung so noch nie quasi geprüft als Bevölkerungsmeinung, die zu einem Abstimmungsentscheid führt. Und es ist spannend zu sehen, ob sich das verstärkt oder ob sich das ausschließlich auf sehr teure innovative Therapien bezieht.
Wer sollte die Diskussion stärker anstoßen?
Ich glaube, es ist eine Diskussion, die wir tatsächlich als Gesellschaft führen. Natürlich ist es schwierig, darüber zu diskutieren, dass ich als Individuum eben nicht nur für mich schaue, sondern auch einen Nutzen an die Gesellschaft bringe. Es gerade im Zeitalter der Individualisierung in der Schweiz eher ein ungewohnter Gedanke, aber im Grundsatz hat er auch die Schweiz über Jahrhunderte geprägt. Dieser gesellschaftliche Nutzen, daraus entsteht auch gesellschaftlicher Zusammenhang. Alle geben etwas für etwas Besseres, für etwas Größeres, eben für die Gesellschaft. Und diese Diskussion jetzt hier wieder zu entdecken in etwas, das vielleicht ausgelöst durch dieses hohe Preisschild, das ist ausgesprochen spannend.
Wir haben jetzt viel über, ich nenne sie mal, die finanzielle Solidarität gesprochen im Zusammenhang mit dem Zugang zu innovativen Therapien. Es gibt aber noch eine Solidaritätskomponente, über die wir noch nicht gesprochen haben, die aber in Ihrer Studie auch zum Ausdruck kommt, nämlich die Verhaltenssolidarität. Also wir haben ja auch alle sowas wie eine Eigenverantwortung. Und inwiefern soll denn, ich nenne das jetzt wirklich, bleib bei dem Begriff der Verhaltenssolidarität, inwiefern sollen solche Kriterien auch mit in dieser Gesamtdiskussion berücksichtigt werden?
Sie sind aus Sicht der Bevölkerung eigentlich relativ zentral und sie sind vielleicht auch ein bisschen das Gegengeschäft gegenüber dieser finanziellen Solidarität. Wenn ich als Patient, als Patientin schon eine sehr teure Therapie erhalte, habe ich durchaus ein bisschen den Auftrag, die Bevölkerung äußert diesen Auftrag so auch so, dass ich mich entsprechend adäquat verhalte, dass ich die Therapie mit meinem Verhalten zumindest unterstütze und dass ich idealerweise auch nach der Therapie vielleicht nicht in gesundheitskritische oder sogar schädliche Verhaltensmuster zurückfalle, sondern dass ich mir auch selber, sofern mir das möglich ist, Mühe gebe und diese Therapie unterstütze, damit ich eben vielleicht in zeitlicher Länge diese gesellschaftlichen Nutzen als Arbeitskraft, als Steuerzahler, auch als zivilgesellschaftlicher Beitrag wieder zurückgeben kann, ohne direkt in die nächste Krankheit einzutauchen.
Und wie hoch sind, ich sag mal, Verhaltensmuster, also bevor die Erkrankung, also präventive Verhaltensmuster gefragt in diesem Kontext der Solidarität?
Das ist eine ausgesprochen spannende Frage. In der Bevölkerung hat man relativ wenig Mühe, kleine Minderheiten, die sich gesundheitlich falsch oder sehr schlecht verhalten, als das auch zu geiseln und durchaus darauf hinzuweisen. Wir sehen solche Diskussionen immer wieder im Missbrauch von Drogen insbesondere, wo Klein- oder Kleinstgruppen, zu denen man sich eben explizit selber nicht dazu zählt, quasi auch erwähnt wird, dass sie sich falsch verhalten und nicht zuletzt auch gesundheitliche Leistungen immer wieder auch ein bisschen in Frage gestellt werden. Je stärker ich von mir selber erwarte, dass ich Teil des Fehlverhaltens bin, indem ich zum Beispiel zu wenig Sport mache, mich zu wenig gesund ernähre, vielleicht auch ein bisschen zu viel Alkohol trinken, also alle diese gesellschaftlich anerkannten, aber gesundheitlich natürlich zum Teil hochproblematischen Elemente, bringt die Gesellschaft oder Mehrheiten dann die Solidarität deutlich stärker in Anschlag und sagt, das müssen wir uns leisten können und ich werde dieses Verhalten für mich so nicht ändern, weil ich es im Umfeld auch nicht erlebe. Und entsprechend wird dort die Solidarität höher gewichtet, als wenn Klein- oder Kleinstgruppen sich falsch oder schlecht verhalten.
Bevor wir jetzt dann bald zum Schluss kommen, Sie beschreiben in Ihrem Studienbericht potenzielle Diskussionsachsen. Wenn es um das Thema des Zugangs zu innovativen und sehr teuren Therapien geht, wir haben gehört, dabei spielt der Wert der Solidarität eben eine sehr zentrale Rolle. Um welche Diskussionsachsen handelt es sich denn da genau und welchen Einfluss messen Sie diesen bei, um eine, wie Sie ja selber sagen, Aufbruchsstimmung für die innovativen Therapien, für den Zugang zu innovativen Therapien in Gang zu setzen?
Was spannend ist, dass die Diskussionsachsen schlussendlich daraus entstehen, dass die Bevölkerung nicht eine Bevölkerung ist und nicht alle aus der gleichen Diskurshaltung heraus in diese Diskussion starten. Es gibt gewichtige Gruppen, sie sind ein bisschen stärker im linksorientierten Milieu, die Solidarität eher absolut verstehen als übergeordnetes, sehr handlungsrelevantes Konstrukt. Und dort gibt es relativ wenige Fragen. Solidarität ist viel wichtiger als Kosten, Zugang als Teil dieser Solidarität muss sowieso für alle gewährleistet sein und wenn man sich's finanziell nicht leisten kann, nimmt man sich's dort, wo Geld vorhanden ist, Umverteilung, Erhöhung von Prämien für ausfinanzierte Personen und so weiter. Das ist eine sehr wichtige Diskursachse, die mitspielt. Dann gibt es aber gewichtige Gruppen, die das zwar auch spüren, mehr oder weniger stark, aber durchaus Fragezeichen, gerade auch in Bezug auf Kosten, auf erwartete individuelle Kosten, höhere Prämien insbesondere erwarten und dort zeigen sich Unsicherheiten, ob diese umfassende, diese nicht diskutierbare Solidarität so tatsächlich noch in Zukunft noch finanzierbar ist. Und dort spielen andere Aspekte plötzlich eine deutlich größere Rolle, zum Beispiel eben dieser gesellschaftliche Nutzen, dass man, wenn man den Nutzen nicht nur als individuellen Nutzen versteht, sondern auch im Nutzen in Bezug auf Steuersubstrat, in Bezug auf Arbeitskraft, in Bezug auf, man ist nicht mehr abhängig von Sozialhilfe, ist plötzlich die Kosten-Nutzen-Rechnung eine andere, gerade für diese Gruppe. Und diese Gruppe betont darum, diese Art Nutzen auch durchaus stark und anerkennt ihn auch als zusätzlicher Vorteil, der auch zu einem höheren Preis führen kann. Und dann gibt es eine kleine, aber eine letzte Gruppe, die insbesondere die Eigenverantwortung sehr hoch stellt und sehr hoch auch betont, durchaus auch im Präventionsbereich davon ausgeht, dass schlussendlich jeder für sich selber verantwortlich ist und nur im absoluten Notfall bei wirklich unzahlbaren Leistungen der Staat, eine Versicherung oder was auch immer eingreifen soll. Und dort ist auch die Vorstellung, wenn man sehr teure Therapien oder Leistungen bezieht, dass man sich auch erhöht selber beteiligen muss. Und in dieser Gemengelage zwischen Personen, die nur über Solidarität nachdenken und sprechen, bis hin zu Personen, die sehr viel mehr Eigenverantwortung im System wollen und in der Mitte irgendwo Personen, die gesellschaftlichen Nutzen als wichtiges Element 2018, das durchaus einen Preis haben darf, entsteht eben diese neue Diskussion zu innovativen Therapien mit unbekannten oder nicht mit abgeschlossenen Ausgang. Und es wird spannend zu sein, inwiefern diese neuen Achsen rund um diese Therapien die Diskussion zum Gesundheitssystem ganz grundsätzlich befruchten.
Könnte man da auf einen Nenner sagen, dass wir mehr über den solidarischen Nutzen der innovativen Therapien sprechen, um eben diese Aufbruchstimmung für die betroffenen kranken Menschen hinzubekommen?
Also wenn ich aus dieser Studie nur etwas lernen dürfte, wäre es schlussendlich genau das. Wir haben eine hochwirksame, aber in der Tendenz doch sehr teure innovative Therapieform. Der bisherige Nutzen, der stark auf der individuellen Ebene stattfindet, ich bin geheilt oder meine Krankheit ist gelindert, genügt weniger als bei traditionellen Behandlungsmethoden, um die Kosten zu rechtfertigen. Darum ist dieses zusätzliche Nutzenversprechen absolut zentral. Die Bevölkerung zeigt absolut Bereitschaft, in eine solche Richtung zu denken, und entsprechend ist es auch Aufgabe der Politik, der Anbieter, der Leistungserbringer, diese Diskussion zu führen, zu begleiten und auch aufzuzeigen, was, warum, wie wirksam, in welcher Zeitdauer auch zu mehr Nutzen führt, gesellschaftlich oder individuell.
Herr Biri, das nehmen wir gerne so mit. Erlauben Sie mir zum Schluss unseres Gesprächs meine persönliche Frage an Sie. Was bedeutet Gesundheit für Urs Biri?
Gesundheit ist schlussendlich relativ stark im Kern des Wortes. Das Ausbleiben von Krankheit, das schätze ich tatsächlich sehr, auch wenn ich wie jeder Mensch schlussendlich manchmal Phasen habe, die mit höherer Gesundheit oder mit grösserer Krankheit.
Herzlichen Dank, Urs Biri, haben Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen. Folgen wir der Stimme der Bevölkerung, gilt es, alles daran zu setzen, dass von schweren Krankheiten betroffenen Menschen der Zugang zu neuen, innovativen und personalisierten Therapien möglich gemacht wird. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön waren Sie dabei. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.